Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Das Schönste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl für das Geheimnisvolle. Das sagte Albert Einstein. Und die Naturwissenschaften können genau das vermitteln. Das sagt Wissenschaftshistoriker Ernst-Peter Fischer. Er war am Dienstag zu Gast in SWR 1 Leute. Er ist einer der renommiertesten Vermittler in Naturwissenschaften und Autor zahlreicher Bücher.
Ich habe vor kurzem das Fest meines 60. Buches gefeiert und jetzt sind 4 dazugekommen. Und im September erscheint ein neues, also dann wären wir bei 65, Rentenalter.
Boah, also man sagt ja manchmal, Sie seien eine Redemaschine, aber Sie sind dann gleichzeitig auch eine Schreibmaschine.
Ja, also es ist, man fragt dann oft gerne, wie lange man braucht, um Buch zu schreiben. Die Antwort ist ganz einfach. 3 Monate, das sind ungefähr 100 Tage. Wenn Sie jeden Tag 3 Seiten schreiben, ist das Buch fertig.
Machen. Man aber muss sich also, ordentlich ranhalten.
Also man muss natürlich, also wie man es gerne auch so gern Flow haben, es muss was einem was einfallen, es muss Geschichten da sein, aber ich bin überzeugt, da bin ich fest von überzeugt, Schreiben ist nur Stoff und Disziplin und Stoff können Sie sammeln und Disziplin müssen Sie liefern und dann klappt das.
Und wer ist denn in dieser großen Vielzahl, wer ist denn Ihr Lieblingsnaturwissenschaftler? Da fällt es doch wahrscheinlich gar nicht so leicht, sich für einen zu entscheiden.
Natürlich nicht. Also mein großer Held, also wenn er noch sozusagen, wenn ich ihn auch mal getroffen habe, ist Werner Heisenberg oder auch der Amerikaner Richard Feynman. Heisenberg habe ich nur ein einziges Mal getroffen, aber das ist für mich so die bewundernswerte Figur, seit ich seine Autobiografie, der Teil und das Ganze gelesen habe. Und es gab mal so FAZ-Fragebogen und da war eine Frage, wer oder was hätten Sie sein mögen? Wenn man mir diesen Fragebogen gegeben hätte, hätte ich geantwortet, Werner Heisenberg. Und zwar vor allen Dingen wegen eines ganz bestimmten Ereignisses. Er war 24 Jahre alt, als er Heuschnupfen hatte und dann von Göttingen, wo er als Assistent arbeitet, nach Helgoland gehen musste, um den Heuschnupfen zu kurieren. Und da war er 14 Tage auf Helgoland. In dieser Zeit hat er den westöstlichen Divan von Goethe auswendig gelernt, die unendliche Weite des Meeres schätzen gelernt und hat die Quantenmechanik erfunden durch eine Art mystisches Erlebnis. Und das, darum beneide ich ihn über alles. Und er hat das sehr schön geschildert in seiner Autobiografie. Vor allen Dingen hat er den eigentlich kreativen Moment darin geschildert, der in dem Moment ihm passiert, wo er merkt, dass er mit seinen Gedanken, seinen Ideen, die von unten, aus der Tiefe, aus der Dunkelheit kommen, keine Freiheit mehr hatte. Er musste jetzt einfach aufschreiben, was aus ihm heraus wollte. Und das ist die Quantenmechanik. Und falls Sie nicht wissen, was Quantenmechanik ist, 30% der Produkte der Weltwirtschaft hängen nur davon ab, dass es diese Quantenmechanik gibt.
Merkt man gleich Ihre große Faszination. Sie haben noch einen Namen genannt, nämlich Richard Feynman.
Richard Feynman, der andere große Physiker des 20. Jahrhunderts, der in Kalifornien war, der hat die Gelegenheit, ihn sogar persönlich kennenzulernen. Wir waren sogar zusammen auf Campingtrips und dann holte er seine Trommel raus. Und das ist faszinierend, wenn dann so ein großer Mann, den man nur bewundert, anfängt zu trommeln, dazu zu singen. Und dieser Feynman hatte noch ein besonderes Talent. Der konnte Sprachen imitieren, ohne die Sprache zu sprechen. Also aber sagen wir mal, ich lade Sie jetzt in die Pinakothek in München ein und er führe Sie durch die Gemäldegalerie. Dann sprach er ungefähr 10 Minuten lang perfektes Deutsch, aber es war alles Unsinn. Es klang nur Deutsch. Er konnte auch Spanisch sprechen. Es klang aber nur Spanisch, war kein Spanisch. Er war ein Spaßvogel. Das war unglaublich. Er vibrierte vor Freude und konnte dann plötzlich ernst werden, wenn er nämlich fragte, was ist das letzte Experiment, was du gemacht hast? Und dann kriegte man in 5 Minuten von Richard Feynman mehr Ideen, als man in den nächsten 5 Wochen abarbeiten konnte. Eine unglaubliche Persönlichkeit.
Ja, sie strahlen gleich und die sprühen
Feynman hier. Feynman ist überhaupt besonders. Also da kann man stundenlang erzählen.
Aus dem Stand über Wissenschaftler das erzählen, was kaum einer weiß. Wissenschaftshistoriker Ernst-Peter Fischer aus Heidelberg hat sich in Leute von den SWR1-Hörern überraschen lassen. Er bekam spontan den Namen eines Wissenschaftlers und hat dann erzählt. Nadja aus Ettlingen hatte zum Beispiel ins Studio gemeldet über swr1.de und wollte gerne mehr erfahren über eine Naturwissenschaftlerin, nämlich über Marie Curie.
Marie Curie ist natürlich eine großartige Frau, die 1903 den ersten Nobelpreis für eine Frau bekommen hat, für Physik damals, zusammen mit ihrem Ehemann. Und dann hat sie sogar noch einen zweiten bekommen. Also sie kommt ja aus Warschau ursprünglich. Und bei Dame Curie kann man eine Menge jetzt erzählen.
Zum Beispiel, das ist ja das, was man nachlesen kann. Vielleicht können Sie uns jetzt das liefern, was man vielleicht gar nicht so weiß, was ein Spezialwissen ist, mit dem man heute Abend protzen kann.
Spezialwissen ist, dass sie hat ja nach dem ersten Nobelpreis ihren Mann durch einen Kutschenunfall verloren. Der war plötzlich Witwe. Und sie war aber so verzweifelt, dass sie sich darauf eingelassen hat, so mit Leuten, die behaupteten, mit Toten sprechen zu können, zu verkehren. Also sie hat so Medien versucht zu ermitteln, um zu sehen, ob es da irgendeine Verbindung gibt.
War Marie Curie esoterisch?
Nein, es ist ja so, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie hat ja Radioaktivität erforscht und Radioaktivität ist unsichtbar. Und wenn die unsichtbare Strahlung so viel Kraft ausüben kann, wie radioaktiv tun kann, warum soll es nicht noch eine andere unsichtbare Kraft geben, die von den Toten kommt? Da war sie, hat sie sich darauf eingelassen. Das ist ein ganz vernünftiger Ansatz, der dann aber widerlegt worden ist. Und dann hat sie davon sein gelassen. Allerdings, die Geschichte geht weiter. Sie ist hier noch eine attraktive Frau gewesen, hat sich dann verliebt in einen Kollegen und hat offenbar auch Briefe ihm geschrieben. Als sie den zweiten Nobelpreis bekam, war man der Meinung, dass sie den nicht annehmen durfte, weil sie gewissermaßen
die
Moral, also im Sinne der damaligen Moral, unmoralisch gehandelt habe. Alles lächerlich. Aber um die Curie, was ich noch wichtiger finde, als sie den Nobelpreis bekam, 1903, den ersten, da war sie arbeitslos. Sie war sozusagen nichts anderes als eine schlechtere Assistentin ihres Mannes. Also, und trotzdem hat die französische Presse damals geschrieben, wieso kriegt eine arbeitslose Polin einen Nobelpreis? Ich meine, aber dadurch wurde der Nobelpreis berühmt. Weil jetzt alle gucken, wieso kriegt eine arbeitslose Polin so einen hohen Preis? Das ist eine spannende Sache.
Ich denke gerade noch an der Geschichte, ja, das glaube ich, wo Sie sagen, sie hat eben geglaubt, mit Toten sprechen zu können. Sie haben ja auch geschrieben, Gott und der Urknall. Deswegen stellt man sich oft die Frage bei vielen Wissenschaftlern, waren sie in irgendeiner Form gläubig oder nicht? Wie war das bei Marie Curie?
Bei Marie Curie mit Sicherheit nicht. Aber an dieser Stelle hat sie versucht, also ich meine, sie war überzeugt von der Kraft der Wissenschaft. Und das ist natürlich auch eine Überzeugung, die geht dann über das reine Wissen, das reine rationale Treiben hinaus. Sie glaubte an das Gute, das aus der Wissenschaft kommt. Und sie glaubte auch, dass die Menschen, die die Wissenschaft betreiben, keinen persönlichen Vorteil davon haben sollten, also keine Patente nehmen sollten, sondern dass das etwas zum Wohle, Guten der Menschheit gemacht werden kann. Und wenn Gott überhaupt etwas mit den Menschen will, dann dass es ihnen gut geht. Und das wollte die Curie auch.
Higher and Fire heißt das Prinzip im Weißen Haus. Die Zahl der Geschassten von US-Präsident Donald Trump wird immer größer. Auch sein Chefstratege Steve Bannon gehört inzwischen dazu. Der Filmemacher und Publizist Tilman Jens, der Sohn des Rhetorikprofessors Walter Jens, war am Montag zu Gast bei Wolfgang Heim in SWR1 Leute. Er hat gerade über Steve Bannon ein Buch veröffentlicht, über den dunklen Einflüsterer oder den Herrn der Finsternis.
Time Magazine hat ihn so genannt. Und es ist eine Anspielung auf einen Titel von Black Sabbath, der Rockgruppe.
Ozzy Osbourne und Black Sabbath. Ist denn dieser Steve Bannon der Herr der Finsternis?
Naja, er sagt, ich bin der Freund des Dunkeln. Ich will, dass man nicht nachverfolgen kann, was ich so tue. Er operiert im Dunkeln. Also anders als Trump. Er hat gesagt, er ist ein hohles Gefäß, was man füllen muss. Und er hat es gefüllt. Anders als Trump ist er der Strippenzieher im Hintergrund. Und die wird er weiterziehen, die Strippen.
Also ein paar Dinge wissen wir von ihm. Nach eigener Aussage ist er Leninist. Leninist in dem Sinn, dass er die etablierten staatlichen Strukturen verachtet und zerstören möchte.
Das hat er ja auch getan bereits, selbst in diesen 7 Monaten. Also ich bin sicher, dass er sich gefreut hat, dass die Gesundheitsreform, also die Abschaffung von Obamacare, 22 Millionen Leute ohne Krankenversicherung, gescheitert ist. Er selber hat gesagt, das müssen wir unbedingt tun. Und er hat sich die Hände gerieben.
Ja, was will dieser? Also man kann ja staatliche Strukturen abschaffen wollen, aber irgendwas muss ja danach kommen. Was will der für die Zeit danach?
Ein aggressives, totalitäres, antidemokratisches System, das alles Fremde verbannt, America First, das ist nicht zufällig Trumps Slogan. Dahinter steckt natürlich Bannon.
Eine Rückkehr auch zu alter Nationalstaatlichkeit?
Aber selbstverständlich. Rabiater und brutaler denn je. Alle Minoritäten, seien es Schwule, seien es Muslime, verbannen. Ihr seid keine Amerikaner, das Ihr- und Wir-Gefühl soll geschützt werden. Also die Abgrenzung, hier die Guten, dort die Bösen.
Was hält Bannon für einen Journalisten?
Überhaupt nichts, beziehungsweise nur, er hält eine Menge von dem Stab seiner eigenen Propagandisten bei Breitbart News, ein Medium, was 80 Millionen Mal im Monat angeklickt wurde im Juli. Alles andere, das sind die Lügenpresse, die Fake News. Da haben sich Trump und Bannon gefunden.
Vor 3 Jahren wurden die Kohl-Protokolle von Herbert Schwan und Tilman Jens zum Bestseller. Im Frühjahr wurden die beiden Herausgeber vom Landgericht Köln zu 1 Million Euro Schadensersatz verurteilt. Tilman Jens war die Woche zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim und schilderte seine Sicht.
Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Es ist aus meiner Sicht absurd. Wir haben nichts Böses getan. Wir haben seine Persönlichkeitsrechte nicht verletzt. Es hat ihm nicht geschadet. Ich denke nicht, dass das Urteil Bestand haben wird. Zumal es hier sehr fraglich ist, ob diese Form von Persönlichkeitsrechten vererbbar ist. Ja. Da gibt es ein BGH-Urteil, das in anderer Hinsicht
weist. Das wird man sehen. Seine Witwe sieht das naturgemäß komplett anders. Sie sagt, Persönlichkeitsrechte sind selbstverständlich verletzt worden. Man darf nicht Zitate eines Mannes veröffentlicht, wenn dieser Mann sagt, bitte veröffentlicht nicht.
Das dürfte man in der Tat nicht, nur er hat es nicht gesagt. Und es gab nie eine Verschwiegenheitserklärung. Es wäre etwas anders gewesen, wenn Kohl gesagt hätte zu Helmut Schwan, zu Herbert Schwan, ja. Der ihn befragt hat, 600 Stunden lang, es gibt keine Stelle, wo er gesagt hat, du darfst daraus nicht zitieren. Im Gegenteil, es gibt Passagen in diesen Protokollen, der sagte, das kannst du schreiben, wenn du keine Haare mehr hast, und er hat nicht mehr sehr viele.
Ohne da in alle Details zu gehen, wie kam es eigentlich zu diesem Zerwürfnis zwischen Schwan und Kohl? Denn Schwan war sozusagen der Haushistoriker von Kohl, hat, glaube ich, auch die ersten 3 Bände der Memoiren geschrieben, veröffentlicht, und dann der Bruch. Warum?
Die haben sich über eine ARD-Serie über die Bonner Republik zerstritten. Das ist eine lange Geschichte, die wenig hilfreich ist hier, glaube ich. Da gab es Empfindlichkeiten.
Okay.
Aber darum ging es nicht. Es ging darum, dieses Vermächtnis zu retten. Denn das wollte Michael Kohl-Richter einkassieren, sagte, ich will die Bänder haben. Vermutlich hätte sie sie gelöscht.
Weil auf diesen Bändern natürlich auch Dinge stattfinden, die schon in ihrer Kürze und in ihrer Prägnanz bemerkenswert sind. Also wenn sich beispielsweise Kohl über Rita Süssmuth dergestalt äußert, dass sie eine Schreckschraube sei, Norbert Blüm ist ein Verräter und Walter Scheel eine charakterlose Null, da kommt ja was zusammen.
Ja, und es zeigt, wie er seine Weggefährten, wenn sie nicht seinem Kurs folgten, sah. Er war stets misstrauisch, er hatte das Gefühl, dass man ihm böse mitspielen will. Und dann hat er in doppelter und dreifacher Härte zurückgeschlagen. Diese Bänder sagen unglaublich viel über den Charakter dieses zweifellos unglaublich wichtigen Politikers aus.
Das überraschte erstmal, als die Generaloberin der Oberzelle Franziskanerin, Schwester Katharina Ganz, in weißer Bluse und grauem Bläser zur Sendung kam. Sie ist die erste Schwester in der Gemeinschaft, die nicht mehr in Ordenstracht eingekleidet wurde. Sie kämpft für eine wichtigere Rolle von Frauen in der katholischen Kirche. Am Mittwoch war sie zu Gast bei Wolfgang Heim, und von den 20.000 deutschen Ordensleuten ist sie eine.
Die meisten Ordensleute in Deutschland gehören zu sogenannten apostolisch tätigen Gemeinschaften, leben also mitten in der Welt, in kleinen Konventen, wie wir das nennen, also Hausgemeinschaften, Wohnungen. Und da steht der Dienst am Menschen im Vordergrund. Also es ist nicht so streng, wie sich die Klischees in den Köpfen der Menschen halten. Ja, wenige Gemeinschaften, vielleicht ein Viertel der Ordensgemeinschaften in Deutschland, gehören zu den kontemplativen Klöstern, zu den Klausurierten, wo der Gottesdienst im Vordergrund steht oder das Stundengebet sehr getaktet ist. Die meisten, die Mehrzahl der Mitglieder sind offene, freier.
Ja. Das wäre ja dann auch das nächste Klischee gewesen. Also in den Klöstern wird von morgens bis abends gebetet und gebeichtet.
Genau, also viele Leute stellen sich Ordensleben stinklangweilig vor. Dass man eingesperrt ist, dass man keine Freiheiten hat, dass man immer irgendjemandem gehorchen muss. Und ich bedauere, dass diese Klischees auch durch moderne Sendungen immer wieder bedient werden, statt dass man das richtige Ordensleben mal zeigt.
Wie oft beten Sie?
Das kann ich natürlich nicht so quantifizieren. Ich bete auch im Bus oder im Zug oder hier im Studio, bevor die Sendung losgeht. Ja. 2-mal am Tag, also die Laudes und die Vesper am Abend, sind bei uns Pflicht. Schwestern im Mutterhaus oder in den Konventen, die zusammen sind, die beten auch mittags ein Mittagsgebet. Viele von uns, die berufstätig sind, können natürlich nicht mittags eine Gebetszeit einlegen, weil sie dann im Dienst sind als Sozialarbeiterin, als Ärztin, als Krankenschwester Und dann müssen Sie gucken, wie Sie Privates unterbringen.
Ein Leben in Armut, ist das auch ein Klischee oder entspricht das der Realität?
Wir versprechen Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam. Armut heißt zunächst mal, dass wir unseren Besitz teilen. Ja, mir gehört nicht das Haus, in dem ich lebe, das gehört der Gemeinschaft. Ja, den Wagen, den ich benutzen kann, das gehört nicht mir persönlich. Ja, wir
Ihre
teilen.
Kleider? Die Klamotten
Kleider,
gehören Ihnen.
Die gehören mir, okay, natürlich.
Gut.
Also zumindest teile ich sie nicht mit jemand. Aber ich verfüge über kein eigenes Konto, sondern wir leben Gütergemeinschaft. Wir leben letztlich alle aus dem Topf der Gemeinschaft.
Wenn Sie Geld brauchen, holen Sie sich's aus dem Topf?
Bei uns ist es so, dass wir eine Haushaltskasse haben und jeder, die Geld braucht, trägt ein, was sie braucht und rechnet am Monatsende ab.
Ist aber niemandem rechenschaftspflichtig, oder doch?
Wir sind einander rechenschaftspflichtig. Ja, es gibt auch Sätze, zum Beispiel für Urlaub, Exerzitien. Gibt es auch Richtlinien, wie viel wir ausgeben können. Und wir versuchen, einen einfachen Lebensstil zu pflegen. Und das muss natürlich auch manchmal geguckt werden, was ist noch ein einfacher Lebensstil?
Das Wort versuchen kann bedeuten, dass es nicht immer gelingt.
Versuchen heißt, es gibt natürlich auch individuelle Bedürfnisse. Ja, als promovierte Theologin brauche ich mehr Geld für Bücher.
Wie sieht das Ordensleben 2017 aus? Generaloberin Schwester Katharina Ganz berichtete diese Woche von den Oberzeller Franziskanerinnen und der Position von Frauen in der katholischen Kirche. Im Gespräch mit Wolfgang Heim ging es auch um die Aufgabenverteilung als Generaloberin.
Ein Teil ist Management, Verwaltung, Organisation, Verantwortung für die Gebäude, für die Einrichtungen, fürs Geld, ja. Und ja, ein anderer Teil ist geistliche Leitung der Gemeinschaft. Also der seelsorgliche Teil, der spirituelle, theologische Teil.
Welcher ist Ihnen wichtiger?
Mir sind beide gleich wichtig. Ich glaube, sie gehören auch zusammen. Ich kann sie nicht trennen. Ich bin natürlich in erster Linie jetzt verantwortlich für 6 Jahre gewählt für eine geistliche Gemeinschaft. Deswegen ist das der wichtigere, okay, Part. Aha. Und der andere gehört untrennbar dazu.
Wer hat Sie gewählt?
Ein Gremium aus Delegierten, Schwestern der gesamten Kongregation. Also mit Vertreterinnen aus Südafrika, USA und Deutschland.
Okay. Wir wollten über den Papst reden. Den haben Sie in einer Audienz erlebt, kennengelernt, vor knapp 1,5 Jahren in Rom im Vatikan. Wie war's?
Beeindruckend. Wir waren 870 Generaloberinnen, also quasi Kolleginnen aus der ganzen Welt, von Indien bis Russland, bis Amerika, Brasilien. Alleine diese Versammlung war beeindruckend. Ich war da zum ersten Mal dabei und wir waren dann am 12. Mai 2016 im Vatikan zu einer Audienz. Mhm. Und der Papst hat sich darauf eingelassen, unsere Fragen zu beantworten, statt dass er eine Rede gehalten hätte.
Okay.
Und da kamen eben verschiedene, die Präsidentin dieser UISG, dieser Vereinigung, hat ihm dann Fragen gestellt zu Frauen in der Kirche. Mhm. Was bedeutet das, dass Frauen nicht predigen können? Warum könnte man nicht wieder Frauen zu Diakoninnen weihen, wie das früher mal war? Und es war hochspannend, diese 1,5 Stunden mit dem Papst zu verfolgen.
Wie hat er reagiert und geantwortet?
Er war da, er hat zugehört, er wollte auch den Dialog.
Offen?
Offen. Sehr offen. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass er spontan war. Das wird ihm manchmal unterstellt, er sei so spontan. Ich kann mir vorstellen, dass er sehr gut vorbereitet war, aber er wollte den Dialog.
Saß der da alleine oder hatte der Mitarbeiter an seiner Seite?
Es waren noch 2 Kardinäle dabei. Ich habe nur Herrn Genswein erkannt, aha, den anderen kannte ich nicht. Die flankierten ihn, er war in der Mitte.
Und Genswein hat auch was gesagt?
Genswein hat nichts gesagt. Genswein
hat nichtssagend auch was gesagt?
Nichtssagend hat er, glaube ich, manchmal auch ein bisschen seinen Unmut zum Ausdruck gebracht. Dass so viele Frauenthemen zur Sprache kamen, das war mein persönlicher Eindruck.
Ist ja auch möglicherweise irritierend in einem doch eher männerdominierten Verein wie dem Vatikan, wenn da plötzlich 800 Frauen aufschlagen.
Alleine die kirchliche Hierarchie ist eben zu 100% aus Männern gebildet, weil nach katholischer Lehre und dem sakramentalen Verständnis keine Frau geweiht werden kann.
Ich wollte gerade fragen, ist das katholische Lehre oder auch ein Naturgesetz, dass Frauen in der katholischen Kirche ganz offensichtlich nicht die Rolle spielen sollen, wie sie Männer selbstverständlich spielen?
Kanon 1024 sagt eben vom Kirchenrecht, ja, die Weihe kann gültig empfangen nur ein getaufter Mann.
Michel Abdoulaye ist Performancekünstler, Journalist, Islamwissenschaftler und sorgte zuletzt mit einem riesigen Schwamm für Aufsehen. Der wurde als Zeichen gegen Hass und Rassismus beim Friedensfest in Augsburg aufgestellt. Keine 24 Stunden später war er in viele Teile zerrissen.
Das ist ja der gleiche Schwamm gewesen, der hier in Stuttgart im Landtag stand. Die Landtagspräsidentin Frau Arras hatte ich auf einer Veranstaltung kennengelernt und wir hatten über den Schwamm gesprochen und sie hat ganz kurz und knapp gesagt, den möchte ich auch haben. In Hamburg wurde er verbrannt. Wir wissen nicht von wem. Der Staatsschutz geht nach wie vor von einem fremdenfeindlichen Hintergrund aus und ich habe gesagt, ich möchte das nicht hinnehmen. Und Frau Arras meinte, ich mache da mit. Lass uns das hier bei uns in Stuttgart aufstellen. Haben wir dann gemacht. Der stand im Landtag, total schön, alles gut. Museum, alle gehen vorbei, ehrfürchtig. Und dann ist er nach Augsburg weitergewandert, um so ein bisschen auch die Schwabenregion miteinander zu, die bayerischen Schwaben, und die haben sich gefreut zum Friedensfest. Und dann haben ihn dann die Kinder innerhalb von wenigen Tagen komplett zerpflückt.
Darüber haben Sie sich dann beschwert, in welcher Form?
Ich habe mich darüber aufgeregt, dass die Eltern nicht drauf reagiert haben. Viele meinen, ja, und deine Kunst, und man findet sich immer besonders wichtig. Und dann habe ich gesagt, darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht darum, dass ein Objekt irgendwo steht, ob man das nun schön oder nicht schön findet, das sei dahingestellt. Ob man das versteht oder auch nicht versteht, sei auch dahingestellt. Das ist nicht deren Eigentum. Und wenn die Eltern sehen, wie Kinder etwas zerpflücken, und dann diesen gesamten Müll auf der Straße entsorgen. Der gesamte Platz und der Fluss und alles war voll mit gelbem Schaumstoff. Und wir sind hinterhergelaufen, haben es aufgeräumt. Das waren unzählige Müllsäcke, die dann immer zum Recyclinghof gegangen sind. Hat die Eltern nicht gejuckt. Und für mich war das so ein bisschen, ihr steht da teilnahmslos dabei. Und die Frage, was soll das? Ja, als wir kamen, war das schon so.
Und auf Ihre Reaktion passierte dann online etwas, das hatten Sie, glaube ich, vorher noch nie erlebt.
Ja, wie das halt so ist, Kunst greift die Leute anscheinend so massiv an. Da haben die Leute so eine starke Meinung zu. Ich habe so viel Hass, böse Briefe, Morddrohungen und was weiß ich was bekommen, was wir in dieser Form noch nicht hatten. Und es ging nur um ein Kunstobjekt, es ging um einen Schwamm. Das ist doch kein Zeichen gegen Rassismus und was soll das und das kann ich auch. Das, was man überall kennt vom normalen Bürger, der sich über alles gerne aufregen möchte. So.
Sie haben dahingehend jetzt Anzeige erstattet, aber was ist Ihr Fazit zu diesem Schwamm?
Eine Anzeige haben wir nicht erstattet, weil gegen wen soll ich Anzeige erstatten?
Ich hatte es gelesen, Sie wollten Anzeige erstatten, weil man die Bedrohung nicht hinnehmen kann.
Gegen die Leute, die böse Sachen schreiben. Genau. Das machen wir immer. Aber die sind nicht auffindbar, die Leute. Facebook reagiert da nicht drauf und bis sie da den juristischen Weg gegangen sind, ab und zu erzielt man mal einen Erfolg, aber auch nicht wirklich.
6 Jahre lang war Reinhard Baumgarten Korrespondent der ARD für die Türkei und den Iran. Am Freitag war er zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim und erzählte auch, wie nah er Erdogan als Korrespondent gekommen ist.
Ich war auf Kundgebungen, aber da ist ein Riesenpuffer zwischen den Korrespondenten, zwischen den Journalisten einerseits und dem großen Meister, der es ja liebt, vor großen Mengen zu sprechen. Da sind wir nie rangekommen. Wir haben mal versucht, ein Interview zu kriegen. Das hat dann auch geklappt. Die ARD, das Fernsehen, hat dann das Interview bekommen. Aber wir mussten leider draußen bleiben.
Viele fragen sich ja, wie Erdogan tickt. Fragen sich beispielsweise, ob er ein Islamist ist. Wie schätzt du das ein?
Er hat ein sehr erratisches Denken, ein sehr erratisches Verhalten.
Das heißt?
Er ist sehr, sehr schwer einzuschätzen. Aber man muss, glaube ich, auch ein kleines bisschen, nicht Küchenpsychologie betreiben, aber ein bisschen auch auf seine Vita gucken. Er kommt ja aus sehr, sehr kleinen Verhältnissen. Er ist der Sohn eines Hafenarbeiters aus Istanbul, Kasım Pasha, das ist das Hafenviertel. Er hat eine Predigerschule besucht, er redet auch wie ein Prediger, er kann auch die Massen fesseln wie ein Prediger.
Und er saß selbst mal im Knast?
Er saß mal im Knast, weil er ein Gedicht vorgelesen hat, das gar nicht auf seinem Humus gewachsen war, sondern eben auf einem nationalistischen Mist sozusagen oder Humus, und das hat er vorgetragen. Das ging inhaltlich so, die Minarette sind unsere Bajonette und die Gläubigen sind unsere Soldaten und deswegen wurde er damals wegen Volksverhetzung eingeknastet. Er wurde aber dann später rehabilitiert.
Wie wichtig ist seine Familie, seine Frau, seine Kinder?
Sehr wichtig. Das ist sein Weltbild. Sein Weltbild ist, dass die Familie eben sozusagen der Kern des Universums ist. Ja. Und seine Kinder sind ja alle gut platziert, nicht in der Politik, aber in der Geschäftswelt. Und da gibt's auch sehr harte Kritik von Seiten der Opposition, dass er da einen gewissen Nepotismus walten lässt. Und vor allem sein Schwiegersohn ist ja sehr gut platziert. Der ist Energieminister. Gilt auch so ein kleines bisschen als möglicher Kronprinz, aber das ist sehr unter Vorbehalt.
Hast du dir mal den Palast von Erdogan angeguckt?
Ich hatte leider nie die Gelegenheit, ich bin nur dran vorbeigefahren auf der Autobahn. Wir waren mal eingeladen als ARD-Hörfunk, und zwar mein Kollege Christian Buttgereiter war auf dem Weg und war in freudiger Erwartung sozusagen. Und quasi am Flughafen-Gate kriegt er die Mitteilung, das Gespräch fällt aus. Und so hatten wir bisher nicht die Gelegenheit, den Palast mit seinen 1000 Zimmern mal zu betreten.
1000 Zimmer heißt, das Ganze ist 6-mal so groß wie das Weiße Haus in Washington?
Das ist riesig. Und das Witzige an der Geschichte, naja, witzig nicht, es ist ja auch illegal gebaut worden. Das jedenfalls sagt die Architektenkammer in Ankara, die seit Jahren Prozesse führt gegen dieses riesige Bauwerk, weil das in einem noch von Atatürk verfügten Naturschutzgebiet gebaut wurde.
Okay. Küchenpsychologisch kann man sowas ja auch als Ausdruck von Größenwahn interpretieren.
Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, wenn man aus sehr kleinen Verhältnissen kommt und dann plötzlich alle Macht hat. Und er hat es ja auch sehr gut vermocht in den vergangenen Jahren, vor allem jetzt seit dem Putschversuch vom Juni 2016, alle Macht letztlich auf seine Person zu konzentrieren.
Eins gehört. SWR 1.